Deutschlandfunk, Sport aktuell.
Mit Maximilian Rieger, schönen guten Abend. Vor 114 Tagen ist die deutsche Fußballnationalmannschaft zum zweiten Mal in einer WM-Endrunde ausgeschieden in der Vorrunde. Heute hat das Projekt Neustart begonnen, das in einem Jahr in einer erfolgreichen Europameisterschaft münden soll. Der Start gegen Peru im Testspiel ist schon mal geglückt, zumindest ergebnistechnisch. Armin Lehmann über das 2:0.
Es war ein absolut verdienter Sieg für die DFB-Elf. Aber, und das ist das große Aber hinter diesem 2:0 gegen Peru, es war deutlich mehr drin. Die Chancenverwertung war wieder einmal unterirdisch. Das kann man, glaube ich, in dieser Deutlichkeit sagen. Einer, der traf immerhin zweimal, Niklas Füllkrug, der neue Torjäger der DFB-Elf in der ersten Halbzeit, 12. und 33. Minute, war er jeweils zur Stelle und erzielte das 1:2. Der Gegner war insgesamt harmlos. Deutschland vergab einen Elfmeter durch Havertz, der knallte das Ding an den Pfosten, und weitere Riesenmöglichkeiten, um hier deutlicher zu gewinnen. Am Ende steht ein 2:0-Sieg.
Gelungene Ansätze also, aber auch noch ordentlich Luft nach oben. Dieses Fazit zieht auch Joshua Kimmich, der heute die DFB-Elf als Kapitän aufs Spielfeld geführt hat.
Ja, ich glaube, dass wir ganz gut in die erste Halbzeit gestartet sind. Da hatten wir auch noch die ein oder andere Chance auf mehr Tore. Die zweite Halbzeit war dann so ein bisschen zerfahren. Viele Fouls, irgendwie der Ball oft im Aus, viele Standardsituationen. Da kam dann nicht wirklich so ein Spielfluss auf. Da müssen wir vielleicht im Ballbesitz noch ein bisschen ruhiger spielen, ein bisschen weniger Fehler machen, der Gegner ein bisschen mehr laufen lassen, dass wir ja ein bisschen mehr Kontrolle ins Spiel bekommen.
Und die Bayern-Spieler wie Kimmich, die heute mit dabei waren, waren wahrscheinlich auch ganz froh, sich 90 Minuten auf Fußball konzentrieren zu können. Bei ihrem Verein hat es ja einen Trainerwechsel gegeben. Julian Nagelsmann raus, Thomas Tuchel rein. Und der hat sich heute beim FC Bayern auf einer Pressekonferenz vorgestellt. Frank Hollmann.
Im zweiten Anlauf hat es geklappt. Schon vor 5 Jahren waren die Bayern mit Thomas Tuchel in Kontakt. Der entschied sich damals aber für Paris Saint-Germain, auch weil der damalige Bayern-Boss Uli Hoeneß seinen Freund Jupp Heynckes zum Weitermachen als Chefcoach überreden wollte. Nun aber hat Tuchel unterschrieben, nach einer Nacht Bedenkzeit.
Also zunächst mal bin ich davon überzeugt und glaube ich, dass es eine Ehre und eine Auszeichnung ist, von Bayern München angefragt zu werden. Einer der größten Clubs in der Welt.
Mit einem der besten Kader in Europa, ergänzt Tuchel noch, mit dem könne er um jeden Titel spielen. Genau das aber hatten die Bayern-Bosse wie Hasan Salihamidzic, Vorgänger Julian Nagelsmann, nicht mehr zugetraut.
Wenn diese Leistungskurve ständig nach unten geht, dann mussten wir natürlich uns Montag hinsetzen, analysieren. Und haben wir gesehen, dass das keine Phase mehr war, sondern dass diese Konstellation zwischen Mannschaft und Trainer nicht mehr gepasst hat und mussten eine Entscheidung treffen.
Zu groß seien die Schwankungen zuletzt gewesen. Zwischen der Gala gegen Paris in der Champions League und dem blutleeren Auftritt in der Bundesliga bei Bayer Leverkusen. Das abzustellen ist Tuchels dringlichste Aufgabe.
Es werden jetzt auch nicht alle Spieler super happy sein und das ist ganz normal. Also da passiert ein großer Umbruch, wenn der Cheftrainer geht in der entscheidenden Saison. Da kann Unsicherheit entstehen.
Große Umstellungen plant Tuchel zunächst nicht. Er hat auch kaum Zeit dafür. Viele Leistungsträger sind noch bei ihren Nationalteams, kommen erst Mitte der Woche zurück.
Deshalb glaube ich, dass man am allerschnellsten Vertrauen zueinander fasst, wenn man auf den Platz geht tatsächlich. Und wenn es nur kleine Übungen sind, wenn es vielleicht nur kurze Spielformen sind.
Kleine Schritte für das erste große Ziel. Der Weg zurück an die Tabellenspitze der Bundesliga führt ausgerechnet über Borussia Dortmund, Tuchels Ex-Club, mit dem er zwar Pokalsieger wurde und trotzdem mit den BVB-Bossen im Clinch lag.
Die Wichtigkeit ist natürlich ganz klar, es ist das Spiel im deutschen Fußball. Es hat jetzt eine ganz neue Brisanz bekommen durch unseren Rückstand in der Tabelle und durch den außergewöhnlichen Ergebnislauf des BVB.
Diesen Lauf soll Tuchel stoppen und die Bayern zurück an die Ligaspitze führen. Eine erste große Aufgabe für den Mann, der erst im zweiten Anlauf nun Trainer beim FC Bayern geworden ist.
Nächsten Samstag haben die Bayern also die Chance, die Tabellenführung im direkten Duell gegen Dortmund zurückzuerobern. Wie das funktioniert, haben heute die Spielerinnen des FC Bayern gezeigt. Sie gewinnen das Topspiel gegen den VfL Wolfsburg mit 1:0. Patricia Gabor.
Ein Tor und alles ist anders. Wolfsburg verliert die Tabellenführung, der FC Bayern geht als Sieger vom Platz und das nicht unverdient. Schon in der ersten Halbzeit hatte die Münchner Spielerin Georgia Stanway zweimal die Chance, ihre Mannschaft in Führung zu bringen. Die Dominanz der Bayern verflog dann in den zweiten 45 Minuten zwar ein wenig, trotzdem richtig gute Offensivaktionen der Wölfinnen blieben aus. Stattdessen gab es kurz vor Schluss den Handelfmeter für das Team von Alexander Strauß. Georgia Stanway, dieses Mal eiskalt, verwandelte den Strafstoß. Die Bayern gewinnen 1:0 und stehen damit in der Tabelle einen Punkt vor Wolfsburg.
Nach der Hinrunde hatten die Wolfsburgerinnen noch 7 Punkte Vorsprung auf die Bayern. VfL-Trainer Tommy Stroth nimmt die Verfolgerrolle aber an.
Also für uns geht's weiter. Wir müssen jetzt unsere Hausaufgaben machen, die Bayern unter Druck setzen. Jetzt sind sie die Gejagten. Sie müssen ihre Hausaufgaben machen. Von daher sind wir jetzt auf der Lauer und sorgen dafür, dass wir den Druck hochhalten.
Auch der DFB muss Hausaufgaben machen und wahrscheinlich trifft da das Bild besser zu, denn der Verband arbeitet gerade an einer Bewerbung für die WM der Frauen 2027 und dafür muss viel Papierkram erledigt werden. Den nächsten Schritt im Bewerbungsverfahren ist der DFB jetzt gegangen und hat bei der FIFA offiziell seine Bereitschaft signalisiert. Benedikt Haupt mit den Details.
Die Bewerbung bereitet der DFB seit 2020 gemeinsam mit den Verbänden aus Belgien und den Niederlanden vor. Seit Donnerstag können mögliche Bewerber offiziell bei der FIFA ihr Interesse bekunden. Das haben die drei Verbände gestern unter anderem über einen gemeinsamen Twitter-Account BNG 2027 getan. BNG steht für die Ausrichter Belgium, Netherlands and Germany, aber auch Breaking New Grounds, gemeinsam neue Wege gehen. Bis zum 8. Dezember müssen die Verbände die komplette Bewerbung eingereicht haben. Am 17. Mai 2024 wird der FIFA-Kongress dann sein Votum für den oder die Ausrichter der Weltmeisterschaft abgeben. Bisher ist Südafrika der einzig bestätigte Mitbewerber. Weitere potenzielle Bewerber sind Chile, die USA und ein Zusammenschluss von Dänemark, Finnland, Island, Norwegen und Schweden.
Ganz entspannt in einer US-Late-Night-Show ein paar Scherze machen. Für Michaela Schüschwen unter der Woche kein Problem. Die Skifahrerin hat nach sehr erfolgreicher Saison schon Urlaub. Im Langlauf, Skisprung und der nordischen Kombination laufen die Wettbewerbe aber noch. Beim Skifest in Lahti sind alle Disziplinen nochmal zu sehen, allerdings heute ohne deutsches Erfolgserlebnis. Dafür gewinnen die Österreicher den Teamwettbewerb im Skispringen und stellen auch den Gesamtsieger in der nordischen Kombination. Martin Thiel berichtet.
Die Skispringer wurden im Teamwettkampf nur Fünfte, ausgerechnet die Arrivierten. Andreas Wellinger, Markus Eisenbichler und Karl Geiger brachten keine zwei guten Sprünge ins Tal. Vor allem Markus Eisenbichler ging hart mit sich ins Gericht.
Im ersten war die Landung extrem verkackt, im zweiten war er einfach zu spät. Das tut mir einfach leid fürs Team.
Ausgerechnet Newcomer Felix Hoffmann lieferte bei seiner Teamweltcup-Premiere zwei gute Sprünge ab und konnte mit sich zufrieden sein. Der Rest des Quartetts war bedient. Ähnlich erging es den Langläuferinnen und den Kombinierern. Einen Tag nach dem fast historischen dritten Platz im Teamsprint schaffte es keine deutsche Langläuferin ins Klasse-Sprintfinale. Laura Gimbler ging als Letzte im Halbfinale die Kraft aus und Olympiasiegerin Katharina Hennig kollidierte bereits im Viertelfinale auf der Zielgeraden mit zwei Schwedinnen und stürzte.
Ich kam von hinten, sie hatten ihre Spur. Das ist Sprint, das kann einfach passieren.
Das dachte sich wohl auch Kombinierer Julian Schmid. Der eigentlich beste Deutsche hatte Windpech, musste mit Rückenwind von der Schanze, landete früh und konnte sich im 10 Kilometer Langlaufrennen von Platz 20 nur noch auf Platz 14 verbessern. Bester Deutscher wurde Manuel Feist auf Rang 6, für ihn ein Lichtblick.
Mit dem Lauf an sich oder mit meiner Performance war ich dann trotzdem sehr zufrieden und mit dem sechsten Platz endlich auch mal wieder ein gutes Ergebnis.
Der Sieg ging wieder einmal an den Norweger Jarl Magnus Rieber und Erik Frenzel, dem ein emotionaler Abschied bevorsteht, war müde und schon leicht melancholisch. Er wurde 27.
Auch für Snowboard-Crosser Martin Nörl ist der heutige Tag nicht so gut verlaufen. Beim vorletzten Rennen der Saison wird er 7. Damit liegt er zwar immer noch an der Spitze des Gesamtweltcups, hat aber die Hälfte seines Vorsprungs eingebüßt. Er hat damit aber natürlich morgen beim Weltcup-Finale in Kanada trotzdem die besten Chancen, erneut den Gesamtweltcup zu gewinnen und diesen Titel damit zu verteidigen. Diese ganzen Wettbewerbe, die haben stattgefunden ohne Athletinnen und Athleten aus Russland. Die sind wegen des Krieges in der Ukraine weiterhin ausgeschlossen. Und das gilt auch in der Leichtathletik. Der Präsident des Weltverbandes, Sebastian Coe, hat das am Donnerstag auch nochmal deutlich bekräftigt. Und das ist eine richtige Entscheidung, meint der deutsche Leichtathletikpräsident Jürgen Kessing.
Solange auch nur eine Kugel und eine Rakete da Richtung Ukraine abgeschossen wird, solange möchte ich auch mit russischen und belarussischen Sportlern nicht an einem Tisch sitzen oder mit Funktionären und auch nicht mit ihnen Sport treiben. Das eine schließt das andere aus. Also, und insofern bin ich auch auf der Linie von Sebastian Coe. In dem Moment, wo es Frieden gibt, sind sie uns wieder herzlich willkommen.
Sagt der Präsident des Deutschen Leichtathletikverbandes Jürgen Kessing. Die ganze Version des Interviews finden Sie auch auf deutschlandfunk.de oder in der DLF-Audiothek. Das war Sport aktuell mit Maximilian Rieger im Namen des gesamten Teams. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen guten Abend und dann eine gute Nacht, wenn auch eine Stunde kürzer wegen der Zeitumstellung.